Herzlich willkommen zum Podcast der Stadtmission Wolfsburg. Wir wünschen dir viel Segen beim Hören der Inhalte.
Ich lese uns einen Abschnitt aus dem Römerbrief, Kapitel 8, die Verse 14 bis 17 nach der Luther-Übersetzung. Denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Denn ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch den wir rufen, aber lieber Vater. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi, wenn wir denn mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm zur Herrlichkeit erhoben werden. Wir sind Gottes Kinder. Das ist ein steiler Satz, den Paulus hier ausspricht. Und das gleich dreimal in diesem kurzen Abschnitt. Wenn wir unter Christen einmal eine Umfrage machten, sind sie ein Gotteskind, träte wohl recht Unterschiedliches zutage. Sind wir nicht alle auf dieser Erde Kinder Gottes? So fragen die einen. Manche täten sich schon mit der Bezeichnung Kind Gottes etwas schwer. Als Christ würde man sich da eher verstehen können. Andere würden vielleicht sagen, ich hoffe schon, aber kann man das denn so genau wissen? Oder ich gebe mir Mühe und versuche, ein guter Christ zu sein. Vielfach wird Christsein mit ganz bestimmten Verhaltensmustern gleichgesetzt, so als würde uns erst eine veränderte Lebensweise zu Gotteskindern machen. Ein Christ sollte doch eigentlich, und so verhält sich doch ein Christ nicht. Nun, das kennen wir. Lässt sich wirklich vom Verhalten auf unser Christsein schließen? Sind also die Anständigen und Braven die Gotteskinder? Gotteskinder, was macht uns eigentlich dazu? Und was macht eigentlich den Unterschied aus? Ein spannendes Thema, finde ich. Ich wünsche uns darüber ganz neu staunen zu können, was es bedeutet, Gottes Kinder zu sein. Für Paulus wird ein Gotteskind maßgeblich vom Geist Gottes bewegt. Das bedeutet, als Christ habe ich eine andere Kraft zur Verfügung, nicht nur meine eigene. Aus welcher Kraft lebe ich eigentlich? Was treibt denn mich an? Es geht um die Frage unseres inneren Antriebes. Die Antriebsfragen sind ja auch bei Volkswagen ganz in. Der neue Antrieb mit E-Motoren hat sich ja für die Autoindustrie hinsichtlich der erforderlichen Klimaneutralität zur Existenzfrage entwickelt. Und was treibt uns eigentlich an, persönlich? Das ist eine geistliche Existenzfrage und die Nagelprobe für unser Christsein. Welche der Geist Gottes treibt, schreibt Paulus, die sind Gottes Kinder. Paulus will damit sagen, Christen sind Menschen, die sich nicht selbst nur in Bewegung bringen und halten, sondern die vom Geist Gottes getrieben werden, geführt werden. So wie ein Segelschiff. Eines von besonderer Art liegt ja im Hamburger Hafen. Ein solches Schiff, so groß es auch ist, macht Fahrt ohne eigene Kraft, nur indem der Wind in seine Segel bläst. Um in dem Bild zu bleiben, ich brauche also nur die Segel zu setzen, also die Kraft Gottes auf mich einwirken zu lassen. Treiben und führen will mich Gottes Geist. Das klingt einfach. Wie aber wird das denn praktisch erlebt? Das eigentliche Missverständnis ist ja, dass wir uns viel zu sehr daran gewöhnt haben, Christsein als ein ernsthaftes Bemühen um ein besseres Leben anzusehen. Als Christ lebt, wer eine laxe Lebenshaltung durch eine ernsthaftere ersetzt, wer schlechte Angewohnheiten durch bessere eintauscht, wer sich wirklich Mühe gibt, statt seiner eingefleischten Selbstsucht nun auch Nächstenliebe zu praktizieren. Man besinnt sich auf Gott, ja, aber meist in der Weise, dass man sich Mühe gibt, damit es besser werde. Mehr Liebe, mehr Geduld, mehr Wahrhaftigkeit, mehr Treue und Hingabe, mehr selbstlosen Dienst und, und. Doch damit gehen wir an dem eigentlichen Geheimnis eines Christenlebens vorbei und bleiben in den Niederungen moralischer Aufrüstung stecken. Das wäre nichts anderes als christliches Doping, das lediglich unsere Kräfte aufputscht. Eine sehr schweißtreibende Sache, die wirklich keine Freude und noch weniger wirklichen Erfolg bringt. Mit Gottes Geist verhält es sich ganz anders. Er ist nicht ein Geist, der uns Feuer unterm Hintern macht, uns auffordert, endlich in die Pötte zu kommen und uns zu bewegen in Richtung edlerer Gesinnung, neuer Maßstäbe fürs Handeln, siehe vorhin die Lesung, oder eines besseren, Gott wohlgefälligen Lebens. Sondern er ist ein Geist, der die eigentliche Bewegung bewirkt. Ein Geist, der Kräfte freisetzt, ja, es selbst in und mit uns schafft. Was ist denn dafür nötig? Wie kann man das erleben? Geistliches Leben, also ein Leben, in dem dieser Geist Gottes wirkt, ist immer zuerst ein Geschenk, eine Gabe. Gott selbst hat die Voraussetzungen geschaffen, dass sein Geist in unser Leben einkehren kann. Denn von Natur aus vernimmt kein Mensch etwas vom Geist Gottes. Die allem vorausgehende Gabe ist die Versöhnung, die Gott durch das Sterben Jesu Christi am Kreuz und durch seine Auferstehung von den Toten uns so gut bewirkt hat. Sie ist Gottes Vorgabe. Und es war und ist immer zuerst Gott, der sich auf uns zubewegt und uns durch sein Wort erreicht. Wir haben es mit einem menschensuchenden Gott zu tun. Kinder Gottes werden wir nicht durch unser Bemühen oder gar durch unser Verhalten. Wir werden es aus seiner Gnade. Nirgends wird das so sinnfällig als in der Taufe von kleinen Kindern. Ehe wir etwas tun oder leisten könnten, geschweige denn glauben, wird es uns in der Taufe sogar ganz persönlich auf den Kopf zugesprochen, gerade auch dir gilt Gottes Heil ganz. Für dich hat Gott eine neue Wirklichkeit geschaffen. Sie ist für dich da. Du darfst es glauben. Gott ist um Jesu Willen dein Gott und himmlischer Vater. Er nimmt durch seinen Geist Wohnung in dir und hat alles dafür schon längst vorbereitet. Wenn ein Mensch zu glauben beginnt und Vertrauen in Gottes Zusagen fasst, ist immer schon dieses Geschenk Gottes längst im Spiel, dass er durch seinen Geist uns dahin überhaupt bewegt hat, dass wir es fassen und glauben können. Geistbewegt zu werden ist eine Gabe. Geistliches Leben, also ein Leben, in dem Gottes Geist wirkt, ist dann aber immer auch eine Aufgabe für uns. Gottes gnädige Gabe, sein Geist, kommt erst da in uns zur Wirkung, wo wir uns auf sein Wort verlassen, ihm glauben und uns ihm bewusst anvertrauen. Dies ist kein nur einmaliger Akt. Vielmehr sind wir aufgerufen, uns täglich auf Gott und seinen Geist einzulassen, ihm Raum zu geben und seinen Einfluss auf uns auch zu wollen. So bewegt und verändert Gottes Geist etwas in uns. Das meinte ich vorher mit dem Bild vom Segelsetzen, damit der Wind, der Geist Gottes, uns treiben kann. Allerdings liegt das schöne, grüne, große Dreimastschiff Rigmer Rigmers In Hamburg seit Jahren im Hafen fest. Es ist ein Museumsschiff. Obwohl es alle nötigen Segel besitzt, doch sie sind eingerollt, der Anker verhindert ein Auslaufen, das Schiff ist gut vertaut. So ähnlich ist es wohl, wenn wir uns als Gotteskinder nicht dem Geist Gottes aussetzen und uns nicht treiben, führen lassen. Kein Wunder, wenn wir dann nichts von Gottes Trieb und Treibkraft verspüren. Wie können wir uns dieses Getriebenwerden durch Gottes Geist denn vorstellen? Ich denke, wir spüren Anzeichen davon, wenn wir sagen, Mensch, ich muss wieder in den Gottesdienst. Ich war lange nicht mehr. Es fehlt mir etwas. Das kommt uns nicht von einfach in den Sinn. Das ist nicht nur Tradition. Da ist Gottes Geist am Wirken, der uns hinzieht zu sich. Oder wenn wir Freude an seinem Wort haben und uns davon angesprochen fühlen. Vielleicht ist es ein Impuls, Gott mehr und neu zu vertrauen und die eigenen Sorge ihm zu überlassen. Oder dieses Anzeichen ist es, es ist so eine heilige Unzufriedenheit vielleicht mit sich selbst und seinem Status quo. Zuweilen verspüren wir Gottes Geist wie ein inneres Aufmerksamwerden, vielleicht auf einen Menschen zuzugehen und ihn um Verzeihung zu bitten, dem gegenüber wir uns lieblos verhalten haben. So werden Blockaden aufgehoben und Frieden kehrt wieder ein. Oder uns befällt eine innere Unruhe. Wir werden an etwas oder jemanden erinnert, für den wir beten, dem wir schreiben oder den wir besuchen sollten, weil er uns braucht. Es ist eine Sensibilität, eine neue Achtsamkeit, die Gottes Geist in uns schafft. Es ist ein Bewegtwerden zu Schritten und Entschlüssen, auf die wir selbst nicht gekommen oder zu denen wir wohl auch gar nicht bereit oder fähig gewesen wären. Oder da taucht immer wieder die Einsicht auf, Gott will mein Leben ganz. Ich will mich noch mehr unter seine Verfügung stellen oder mir neu Zeit zum Beten nehmen. Kennen Sie das? Auf die unterschiedlichsten Weisen bewegt uns der Geist Gottes. Aber darin gleichen wir uns alle. Von uns aus streben wir eigentlich in eine ganz andere, oft entgegengesetzte Richtung. Eigennutz, Bequemlichkeit und Selbstsucht beherrschen da gerne unsere Gedanken. Dann muss der Hauch des Geistes Gottes wieder in die Segel unseres Lebensschiffes blasen und dessen Richtung umkehren. Und wenn wir dann lesen, tut wohl denen, die euch hassen, segnet die euch verfluchen, bittet für die, die euch beleidigen oder gar, auch die Jahreslosung, seid barmherzig, wie auch euer Vater im Himmel barmherzig ist, so ist dieser Geist Gottes dann auch wirklich für uns da. Doch nicht so, dass er uns wie eine warme Dusche überfällt und wir von liebevollen Gefühlen ganz übermannt würden. Nein, nein. Jesus verheißt auch gerade in dem vorhin gelesenen Abschnitt durchaus, dass uns durch Gottes Geist etwas geschenkt wird, das Gebotene auch tun zu können, aber nur, indem wir Gottes Wort befolgen. Gebt, heißt es da, so wird euch gegeben. Das ist kein Ausgleich mit Gütern nur, sondern es ist eine Verheißung. Das verspricht Jesus. Fangt also im Vertrauen an zu tun, was Gott sagt und was ihr könnt, und ihr werdet es können. Das ist wie ein geistliches Gesetz. Tut, was Gott sagt, und ihr werdet es können. Da wird uns überraschenderweise nämlich etwas zuwachsen, was nie und nimmer auf unserem eigenen Mist gewachsen ist. Doch nur so tut sich bei uns, was Gott gefällt. Es ist wohl so, wo Jesus mit uns unter einer Decke steckt, kommen immer gute Werke dabei heraus. Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. In den Alltäglichkeiten, in manchem Bedrückenden und Beglückenden, wird uns leider das Wissen, wir sind Gottes Kinder, immer wieder vernebelt. so wie die Sonne von dicken Regenwolken verdeckt wird. Darum reicht dieses Wissen in unserem Kopf auch nicht aus. Wir brauchen eine tiefe Gewissheit. Genau die wirkt auch Gottes Geist in unserem Herzen. Da heißt es, der Geist Gottes gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Das ist nicht etwa nur eine fromme Einbildung. So etwas gibt es ja auch. Sie kommt beispielsweise in der Zeile des Karnevalsliedes zum Ausdruck, wir kommen alle in den Himmel. Das ist fromme bzw. pseudo-fromme Einbildung, aber es ist keine frohe Gewissheit. Schon Martin Luther warnte davor, etwas für die Stimme des Geistes Gottes zu halten, was nicht auch mit der Aussage der Heiligen Schrift übereinstimmt. Was macht denn nun die Gewissheit, Gottes Kinder zu sein, aus? Paulus sagt, es ist dies, dass wir durch Gottes Geist die Furcht vor Gott überwunden und ein tiefes kindliches Vertrauen zu ihm gefunden haben, so dass wir zu Gott Vater sagen können und es auch herzlich gerne tun. Wörtlich, durch ihn rufen wir Abba, lieber Vater. Die Bezeichnung Vater für Gott ist religionsgeschichtlich einmalig, gibt's in keiner Religion und ist einzigartig. Abba ist aus der aramäischen Sprache abgeleitet, das Wort für Papa oder Vati oder Papi. Es ist gleichzeitig die Lautbildung frühester kindlicher Sprache, Abba, Baba, Mama. Noch heute rufen die kleinen Kinder in Israel ihren Papa mit Abba an, Abba und Ima, Mama. Gott erlaubt uns, ihn in der Unbefangenheit und Zärtlichkeit des Kindes anzureden. Und das Vaterunser leitet uns dazu an. Damit soll die ehrfürchtige Sprache der Anbetung nicht entwertet werden. Schon unter Menschen gehören Liebe und Achtung ganz eng zusammen, erst recht vor Gott. Wir dürfen mit vollem Vertrauen kommen und Gott, unserem Vater, alles sagen. Und wenn uns die Worte zum Beten einmal fehlen, unter Lasten und Beschwerden die Kraft zum Beten nicht reicht, so setzt sich dieser Geist Gottes für uns ein und Gott versteht auch das Unausgesprochene. Kindschaft äußert sich in dieser Unbefangenheit, so mit Gott reden, vor Gott leben und zu ihm und gleichzeitig zu einer großen Familie gehören zu dürfen. Und noch ein letztes. Kinder unserer Eltern bleiben wir ja unser ganzes Leben. So gehört auch unsere Gotteskindschaft, so hört sie ja nicht eines Tages plötzlich auf. Wir können zwar dem Vater weglaufen, aber er bleibt trotzdem unser Vater und wir seine Kinder. Wir haben und behalten bei Gott immer ein offenes Haus. Die Tür zur Umkehr, zum Heimkommen steht immer sperrangelweit offen. Wir denken an die eindrückliche Geschichte vom verlorenen Sohn, die Jesus erzählte. Wir gehören als Kinder zu ihm in Zeit und Ewigkeit. Und wir kehren einmal zu ihm heim, wie Christus zum Vater heimgekehrt ist. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi. Mit solcher Gewissheit werden wir auch anders leben können. Uns wird gewiss, alle Vergänglichkeit und das eigene Sterben müssen nicht unberührt lassen, aber es wird uns auch nie verzweifeln lassen. Wir werden unsere Leiterfahrungen nicht mehr als eine Willkür des Schicksals erleben müssen, denn wir sind und bleiben ja geliebte Kinder unseres Vaters im Himmel, der uns liebt und der uns führt. Das alles hier ist eben noch nicht das Ende und Ziel der Wege Gottes mit uns. Denn wir rühmen uns der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott geben wird. Wir dürfen in Gottes Ewigkeit nach Hause kommen. Das nimmt uns letztlich die Angst vor der Zukunft. Es hilft uns aber auch, aufs Heute konzentriert zu leben und in der Kraft Gottes zu wirken, solange es Tag ist. Der Geist Gottes ist diese Wundermacht der himmlischen Welt, die aus verlorenen und verdammten Menschen Gottes Kinder macht. Es ist wohl das Größte, das man je erhalten kann, die Gewissheit, wir sind Gottes Kinder. Amen.